Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte Genesis 1 mit Ruben Sommer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Blackbox-Urgeschichte Genesis 1. Die Schöpfung, Gottes kosmischer Tempel, füllt sich weiter mit Bewohnern. Nachdem Meer und Himmel am fünften Tag bevölkert wurden, geht's am sechsten Schöpfungstag weiter mit der Erde. Wir lesen davon in Genesis 1, den Versen 24 bis 31 und die lese ich euch zu Beginn nach einer eigenen Übersetzung vor. Und Gott sprach: Die Erde soll Lebewesen hervorbringen, jedes nach seiner Art, Vieh und Kriechtiere und die wilden Tiere der Erde, jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihren Arten, und das Vieh nach seinen Arten und alle Kriechtiere des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sagte: Wir wollen Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde bewegen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Im Ebenbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und unterwerft sie euch und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über die ganze Tierwelt, die sich auf der Erde bewegt. Und Gott sagte: Seht, ich gebe euch alle Pflanzen, die Samen tragen, die auf der Erde wachsen, und alle Bäume, die Früchte tragen, die Samen in sich haben, ihr sollt davon essen. Und allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allen Kriechtieren auf der Erde, in denen das Leben steckt, gebe ich alles Grün der Pflanzen zum Essen. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und Morgen, der sechste Tag. Am sechsten Tag bevölkert Gott den letzten, noch leeren Lebensraum seiner Schöpfung, die Erde, mit seinen Bewohnern. Er schafft die Landtiere und den Menschen. Auch sie sind Nefesh Chaya, Lebewesen, in denen das Geschenk des Lebens pulsiert. Zuerst werden die Landtiere geschaffen. Vers 24 beginnt ganz ähnlich, wie wir das bereits am dritten Schöpfungstag in Genesis 1,11 gehört haben. Dort haben wir gehört, wie Gott sprach: Die Erde lasse es grün werden mit Gras, Pflanzen, die Samen tragen, Fruchtbäume, die Früchte mit Samen tragen, jeder nach seiner Art. Und es geschah so. Der deutsche Theologe Gerhard von Rath hatte in diesem Zusammenhang von Schöpfung durch Mittelbarkeit gesprochen. Gott wirkt zwar als Schöpfer, aber durch ein Medium, durch ein Mittel, die Erde, die Pflanzen hervorbringt. Die Erde wird in Genesis 1,11 also als Instrument oder Träger schöpferischen Wirkens beschrieben, ohne dass sie dabei selbst göttlich wäre. In Genesis 1,24 wird nochmals deutlich, inwiefern diese Mittelbarkeit die Erde von den anderen Lebensräumen, die Gott gemacht hat, unterscheidet. Während die Fische im Meer und die Vögel am Himmel nicht als von ihren jeweiligen Lebensräumen unmittelbar abhängig bezeichnet werden, ändert sich das bei den Landtieren. Sie werden als unmittelbar von der Erde abhängig bezeichnet, wenn es heißt, die Erde soll Lebewesen hervorbringen. Die Erde wird damit aber nicht direkt an der Erschaffung der Tiere beteiligt. Es geht hier also nicht um die Vorstellung einer mythischen Geburt der Tiere durch die Erde, vielmehr wird durch diesen Vers deutlich gemacht, dass die Tiere zur Erde gehören und ihr Leben unmittelbar durch die besondere Fruchtbarkeit der Erde bestimmt ist, mit der sie von Gott am dritten Schöpfungstag beschenkt worden ist. Die Tiere sind abhängig vom Pflanzenwuchs der Erde und damit so unmittelbar an sie gebunden wie der Mensch an Gott. Das wird dann eben auch in Vers 30 deutlich gemacht, wenn Gott sagt, dass er den Landtieren alles Grün der Pflanzen auf der Erde zur Nahrung gibt. Natürlich ist es Gott, der sie erschafft, so sagt es ja auch der Text in Vers 25, und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihren Arten. Aber weil die Erde im Vergleich zu Himmel und Meer schöpfungsmäßig übergeordnet ist, steht auch alles auf ihr Lebende in einer besonderen, unmittelbaren Beziehung zu ihr, mit einer Ausnahme, dem Menschen. Warum die Erde eine besondere Stellung von Gott erhält, kann verschieden gedeutet werden. Für plausibel halte ich den Gedanken, dass die Erde im kosmischen Tempel den Raum des Heiligen repräsentiert, während das Meer in Anführungszeichen nur den Vorhof und der Himmel den Vorhang zwischen Heiligem und Allerheiligstem repräsentiert. Das Heilige ist im Tempel einer der wichtigsten Orte, an denen die Priester ihren Dienst verrichten, und ein ganz besonderer Priester wird von Gott am sechsten Schöpfungstag ebenfalls in seinen priesterlichen Dienst im kosmischen Tempel auf der Erde eingesetzt. Und das ist eben der Mensch. Und weil der Mensch allen anderen Nefesh Chaya, allen anderen Lebewesen vorgeordnet wird, darüber werden wir noch ausführlich sprechen, wird es auch sein Lebensraum. Wie bereits am dritten Schöpfungstag die Pflanzen, werden auch hier am sechsten Schöpfungstag die Tiere in drei ganz bestimmte Kategorien gegliedert. Das Wildtier, das Haustier im Sinne eines domestizierten Tieres, als eine Gruppe von Tieren, die dem Menschen besonders nahe stehen, und die Reptilien, die hier wohl stellvertretend für alle am Boden lebenden Kleintiere stehen. Bereits diese drei Kategorien bereiten poetisch und bildlich auf die Erschaffung des Menschen vor. Später in Genesis 2,5 wird der Gedanke, der sich bereits hier im Verborgenen entfaltet, explizit ausgedrückt. Als Gott der Herr Erde und Himmel schuf, gab es zunächst weder Wildgewächse noch Nutzpflanzen. Denn Gott der Herr hatte es auf der Erde noch nicht regnen lassen und es gab den Menschen noch nicht, der den Boden hätte bearbeiten können. Lesen wir in Genesis 2,5. Wie in Genesis 1 unterschieden wird zwischen wilden Tieren und Haustieren, wird auch in Genesis 2,5 unterschieden zwischen wilden Pflanzen und Nutzpflanzen. Die Fürsorge für die Wildgewächse trägt Gott, die Fürsorge für die Nutzpflanzen trägt der Mensch. Die Schöpfung ist also von Anfang an von Gott so ausgelegt, dass er gemeinsam mit dem Menschen herrschen kann über die geschaffenen Dinge. Gott schafft den Menschen als sein Ebenbild und der Mensch wird dadurch einerseits bevollmächtigt, andererseits aber auch beauftragt, gemeinsam mit Gott über die Schöpfung zu regieren und sich um sie zu kümmern. So soll es also auch bei den Tieren sein. Es gibt wilde Tiere und es gibt Haustiere. Die wilden Tiere werden durch Gott versorgt und um die Haustiere, um die soll sich der Mensch kümmern. Zuletzt genannt werden die Reptilien und damit alle am Boden lebenden Kleintiere. Nach Benno Jakob vielleicht, weil sie der Welt des Menschen am fremdesten, weil am weitesten entfernt sind. Sicher hat die Letztnennung der Reptilien im Text aber auch eine poetische Funktion. Denn die Reptilien werden ja durch ihren Lebensraum näher bestimmt und beschrieben als Kriechtiere des Erdbodens. Das hebräische Wort für Erdboden ist Adama und spielt lautlich auf das hebräische Wort Adam an, das für den Menschen gebraucht wird. Und damit wird quasi die Erschaffung des Menschen einen Vers weiter in Vers 26 lautlich vorbereitet, wie der jüdische Bibelforscher Nahum Sana in seinem Kommentar zum Buch Genesis schreibt. Und so spricht Gott in Vers 26: Wir wollen Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde bewegen. Die Verse über die Erschaffung des Menschen in Genesis 1, 26 bis 28 sind in vielfacher Hinsicht wichtig, spannend und herausfordernd. Wir werden uns in den nächsten drei Episoden ausführlich mit dieser Stelle auseinandersetzen und versuchen, der Schöpfung des Menschen und damit auch der Bedeutung seines Lebens für die Wirklichkeit, die Gott geschaffen hat, zu erforschen. Die erste theologisch herausfordernde und gleichzeitig auch spannende Frage allerdings wird in diesem Versabschnitt bereits vor der Erschaffung des Menschen aufgeworfen und ist unter Auslegern bis heute kontrovers diskutiert. Ja, was meint Gott, wenn er in Genesis 1,26 spricht, wir wollen Menschen machen? Wer ist dieses Wir? Die Debatte darüber in der Auslegung lässt sich im Grunde genommen auf vier Positionen reduzieren, die ich euch gerne vorstellen möchte. Die erste Position ist der Meinung, dass dieser Vers hier ein altes Zeugnis dafür ist, dass die israelitische Religion nicht immer monotheistisch, sondern mal polytheistisch war. Die israelitische Religion habe sich erst im Laufe der Zeit vom Polytheismus zu einem Monotheismus gebildet, also von einem Vielgötterglauben an den Glauben an einen einzigen Gott. Diese Position wird oft von Auslegern vertreten, welche die Schöpfungsgeschichte als israelischen Schöpfungsmythos interpretieren. Ich persönlich halte diese Argumentation für ziemlich dünn und kann ihr persönlich nicht folgen, weil sie im Wesentlichen auf der Annahme aufbaut, dass sich die israelitische Religion im Spiegel altorientalischer Kultur langsam in eine eigene Richtung entwickelt hat und dass der Text hier einfach aus einer alten Überlieferungstradition stammt, in der die Idee oder die Überzeugung eines Monotheismus einfach noch nicht existierte. Das ist zum einen bis heute nur Spekulation, also ob es so eine Überlieferungstradition tatsächlich gegeben hat oder nicht, das lässt sich nicht beweisen, und zum anderen zeichnet sich das Alte Testament gerade dadurch aus, dass es sich durch göttliche Offenbarung in der Gewissheit weiß, dass Jahwe, der ja auch Elohim ist, sich durch seine Einzigkeit auszeichnet und es neben ihm nichts und niemanden gibt. Das lesen wir beispielsweise bereits in Deuteronomium 6,4 an der maßgebenden Stelle für das israelitische Verständnis ihres einen Gottes. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer, und an ganz vielen weiteren Stellen innerhalb des Alten Testaments. 1. Samuel 2,2 Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Oder auch Psalm 86,8 Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern, und nichts ist deinen Werken gleich. Das wären nur zwei von weiteren Beispielen. Also der Gedanke, dass sich die israelitische Religion langsam aus einem Vielgötterglauben hin zu dem Glauben an einen Gott entwickelt hat, der steht nicht nur auf wackeligen Beinen, sondern ist meiner Meinung nach nicht haltbar, wenn wir das Zeugnis des Alten Testamentes anschauen. Der Glaube an den einen Gott gründet sich eben nicht auf Entwicklung, sondern auf göttlicher Offenbarung. Und damit gilt es, diese Auslegungsmöglichkeit meiner Meinung nach auszuschließen. Die zweite Position geht davon aus, dass Gott an dieser Stelle in einem sogenannten Pluralis Majestatis, einem Majestätsplural, spricht. Das ist ein beliebtes Argument unter Auslegern, weil es auf der einen Seite das Argument eines polytheistischen Ansatzes widerlegen kann und auf der anderen Seite die altorientalische Denkwelt berücksichtigt, die ja, wie wir bereits festgestellt haben, durchaus eine wichtige Rolle spielt für das Verständnis unseres Textes. Der Majestätsplural war im antiken Orient nicht ungewöhnlich und ist bis heute gut bezeugt und überliefert, zum Beispiel auch im Koran. Allerdings haben Ausleger wie Franz Delitzsch oder Benno Jakob, die sich beide durch hervorragende Kenntnisse der hebräischen Sprache auszeichnen, diese Position verworfen. Benno Jakob lehnt sie ab, weil der Gebrauch des Majestätsplurals eigentlich erst in persischer Zeit aufkommt, wie man beispielsweise im Estherbuch sehen kann, und weil er der Meinung ist, dass Gott, wenn es sich denn wirklich um ein Majestätsplural handeln sollte, nicht in der Ausnahme, sondern dann in der Regel so von sich sprechen müsste, was aber im Alten Testament so nicht der Fall ist. Das beobachtet auch Franz Delitzsch, er schreibt in seinem Kommentar zum Buch Genesis: In der Heiligen Schrift ist dieser Plural da, wo Gott von sich redet, unerweislich. Ich halte das für plausibel und schließe mich Jakob und Delitzsch an. Wenn es also auch kein Majestätsplural ist, was könnte es dann sein? Ja, die dritte Position, die schlägt vor, dass es sich bei diesem Wir um einen innertrinitarischen Dialog zwischen Vater, Sohn und Geist handelt. So schlägt es zumindest Franz Delitzsch vor, und ich halte das grundsätzlich für eine stimmige Interpretation, zumindest wenn man sie nicht ganz isoliert betrachtet. Denn die bloße Interpretation, dass hier Vater, Sohn und Geist miteinander reden, ist ziemlich dogmatisch gesprochen und nicht besonders textnah. Im Grunde stimmt für mich die Aussage. Sie trifft aber noch nicht das ganze Bild, das sich uns an dieser Stelle zeigt. Das weiß auch Franz Delitzsch und das führt mich zur vierten und für mich denkbarsten These. Gott bespricht sich hier mit seinem himmlischen Hofstaat. Nach Benjamin Kilcher weist das Wir darauf hin, dass Gott nicht einfach einsam im Himmel der unsichtbaren Wirklichkeit thront, sondern umgeben ist von einem Thronrat, mit dem er sich berät. Diese Aussage wird durch einige Stellen im Alten Testament bestätigt und gestützt. In 1. Könige 22, den Versen 19 und 20 beispielsweise, lesen wir, wie der Prophet Micha den Thronsaal Gottes erblickt und dort genau dieses Bild betrachtet. Micha sprach: Darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen, zu seiner Rechten und Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab betören, dass er hinaufziehe und falle vor Ramoth in Gilead? Und einer sagte dies, der andere das. Die himmlischen Herrscharen, die zum Thronrat Gottes gehören, werden an anderen Stellen des Alten Testaments als Böne ha-Elohim bezeichnet, als Söhne Gottes. So zum Beispiel in Hiob 2,1. Dort lesen wir: Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, die Böne ha-Elohim, um sich vor den Herrn zu stellen. Hier bezeichnet Böne Elohim eindeutig himmlische Wesen in der Art eines göttlichen Hofstaates. Diese Gottessöhne sind selbst keine Götter. Auch sie sind Geschöpfe Gottes und sie leisten auch keinen Beitrag zur Erschaffung des Menschen. Aber Gott beteiligt sie an seinem Wissen und Wollen. Letztendlich begegnet uns hier die Vorstellung, dass Gott der Vater, der Allmächtige, Herrscher über Himmel und Erde, die sichtbare Wirklichkeit mit einem Geschöpf bevölkert, das seinem Bild entspricht, genauso wie auch bereits die himmlische Wirklichkeit voll ist mit himmlischen Wesen, die ebenfalls in gewisser Art und Weise Ebenbilder Gottes sind. So wie es im Himmel einen Thronrat Gottes gibt, mit Wesen, welche an der himmlischen Königsherrschaft Gottes teilhaben, so ist der Mensch zum Thronrat Gottes auf Erden bestimmt, um Gottes Herrschaft auf Erden zu repräsentieren. Schreibt Benjamin Kilcher in seinem Buch Das Alte Testament vom Glaubensbekenntnis her verstehen. Auch hier bei der Erschaffung des Menschen begegnet uns also wieder das Motto: Wie im Himmel, so auf Erden. Was in der unsichtbaren Wirklichkeit bereits ist, das soll auch auf Erden werden und diese besondere Aufgabe, als Ebenbild Gottes über die Erde zu herrschen, als Statthalter, als Stellvertreter Gottes, wird dem Menschen zuteil, den Gott am sechsten Schöpfungstag erschafft. Aber was bedeutet denn diese Ebenbildlichkeit genau? Inwiefern sind wir als Menschen Gott denn ähnlich? Und was ist das denn für ein Auftrag, den Gott uns hier gibt? Ja, diese Fragen werden wir in den nächsten Episoden gemeinsam so richtig unter die Lupe nehmen. Deshalb seid gespannt und hört unbedingt wieder rein in der nächsten Episode zu Blackbox Urgeschichte Genesis 1. Übrigens, sind bei dir im Verlaufe dieser Staffel Fragen aufgekommen? Oder dich beschäftigt im Zusammenhang mit Blackbox Urgeschichte noch irgendetwas anderes? Dann sende uns doch gerne deine Fragen zu. Kommentiere dazu einen unserer Beiträge zu Blackbox Urgeschichte auf Social Media oder schicke uns eine E-Mail an kontakt@bibletunes.de. Gegen Ende der Staffel wird es eine FAQ-Folge geben, in der ich mir die Zeit nehmen will, um eure Fragen, die ihr mir zusendet, zu beantworten. Also melde dich gerne und werde ein Teil unserer gemeinsamen Reise durch Genesis 1.